Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Was Journalisten verdienen. Freischreiber starten Portal zum Honorar-Check.
Was Influencer markieren. Gerichte stiften Verwirrung um Werbehinweise im Netz.
Was Werbung bedeutet. Ein Crashkurs zur korrekten Anzeigenkennzeichnung im Netz.
Und was für eine Aufregung. Scrabble statt Buchstaben-YOLO. Was hinter einer frechen, aber irgendwie auch geschickten Marketingkampagne steckt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von den Hooligans gegen Satzbau. Das ist eine Initiative, die mit Satire und Ironie auf Social-Media-Plattformen gegen nationalistische Aussagen und Hassbotschaften ankämpft. Diesmal richtet sich die Kritik aber gegen eine Aktion, die eigentlich das gleiche Ziel hat, nämlich den Hassreport, den Jan Böhmermanns Netzbewegung Reconquista Internet Anfang der Woche veröffentlicht hat und darin beispielhaft 50 Hassbotschaften auflistet. Dazu meint die HG-Satzbau auf Zitat über Facebook, Zitat, die Aktion von Reconquista Internet verurteilen wir massiv. Es wurden mit einem eigentlich guten Ansinnen in einem Hassreport die Adresse des tatverdächtigen Messerstechers von Chemnitz veröffentlicht, vervielfältigt und verbreitet, was ein Straftatbestand darstellt. Und weiter, auch wird nicht beschrieben, was mit Hass eigentlich gemeint ist. Das ist gefährlich für uns alle, für alle Initiativen, die sich täglich mit dem Hass rumschlagen. Denn den gibt es wirklich. Viele der von ihnen aufgegriffenen Beiträge unterliegen lediglich der Meinungsfreiheit, auch wenn es uns nicht schmeckt. Auf diese zu reagieren ist eine große Herausforderung, die wir ernst nehmen sollten. Es geht uns allen nicht darum, auf Verdeih und Verderb andere zum Schweigen zu bringen, sondern darum, Menschen zum Nachdenken und andere zum Handeln zu bringen.
Die zweite Meinung
kommt von Herrn Pähler.
Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, soll man jetzt die Aktion von Reconquista Internet nun irgendwie gut finden oder nicht? Wenn man jetzt mal sich die Intention anguckt, wachzurütteln und ein Zeichen gegen Hass und Hetze zu setzen, indem man diesen ja bewusst und sehr plastisch ein weiteres Mal öffentlich sichtbar macht, ist zweifellos richtig und auch wichtig. Trotzdem kann man sich in diesem Fall schon irgendwie zurecht fragen, ob die Art und Weise der Umsetzung am Ende eigentlich der Sache gut getan hat oder vielmehr sogar einen Bärendienst erwiesen hat. Wenn schon dann die eigenen Verbündeten wie die HG Satzbau oder auch die Anti-Hass-Initiative Ich bin hier zu den schärfsten Kritikern gehören, ist das, ich sag mal, mehr als suboptimal und auch problematisch. Denn auf der anderen Seite, da reiben sich jetzt die Populisten und Extreme die Hände und verbreiten munter weiter ihren Hass, während sich die Verteidiger des Anstandes im Netz mit sich selbst beschäftigen müssen. Schade.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das lukrative Medienmagazin.
Heute reden wir über Geld, sehr viel Geld und das in einem Medienmagazin. Mhm. Mag verwundern.
Ja, mag verwundern. Und sogar, es geht tatsächlich nicht um die ewige Suche nach den Geschäftsmodellen im digitalen Raum. Da haben wir schon häufig drüber hier gesprochen. Nein, wir werden jetzt persönlich.
Wir reden über dein Geld, Herr Pähler.
Oh.
Wir reden über mein Geld. Es geht aber auch um etwas, was, sag ich mal, was sich steigern lässt, ja. Und wir steigern uns auch im Laufe dieser Stunde. Gleich geht es noch um die Einnahmen von Influencern. Wir fangen aber erstmal klein an und reden über die Honorare von Journalisten.
Dazu hat der Freien Verband Freischreiber nämlich heute offiziell eine neue Website gestartet. wasjournalistenverdienen.de, alles zusammengeschrieben, so heißt die Plattform, auf der Honorare und Stundenlöhne von Journalisten verglichen werden. Ich bin ja so von Natur aus so ein neugieriger Pähler und da habe ich gleich mal reingeschaut, was denn die Kollegen bei den anderen Medien verdienen. Da könnt ihr gleich ja auch mal reinschauen.
Praktisch ist das Ganze natürlich auch, wenn ihr als freie Journalisten das nächste Honorar verabreden oder vielleicht sogar verhandeln müsst. Und das, die Frage ist natürlich, wozu gibt es dieses Projekt jetzt eigentlich? Was steckt dahinter? Das weiß Frank Heil. Er ist freier Journalist, Mitglied der Freischreiber und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend nach Hamburg.
Ja, moin.
Ja, als ich also vor einem Stündchen geschaut hatte, lagen da 543 Gehälter und Honorare bei 320 Medien offen. Warum sollten Herr Pähler und ich unser Honorar von heute Abend da auch noch gleich eintragen?
Ja, mittlerweile sind es 588, also das füllt sich langsam. Ja, wir haben diese Plattform gestartet, damit uns Leute ihre Daten sozusagen spenden und damit wir endlich mal einen Pool an Informationen und auch an ganz konkreten Zahlen haben, um mal in dieses ganze Dickicht einzutauchen, Ja, was kann man eigentlich als freier Journalist und übrigens auch als Pauschalist und als Festangestellter verdienen? Weil darüber herrschen, gibt es viel, viel Mythen und viele Sätze wie im Lokalen, das kann man gleich lassen, das lohnt sich überhaupt nicht oder muss da und dahin gehen. Aber es gibt im Grunde seit Jahren keine solide Zahlenbasis und das war ein Grund, warum wir diese Seite gestartet haben.
Wie sehr steckt denn eigentlich dahinter auch so ein bisschen die grundsätzliche Haltung, dass wir in Deutschland möglicherweise zu wenig übers Geld reden?
Auf jeden Fall. Da steckt ganz stark dahinter. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es gerade freien Journalisten sehr schwer fällt, über Geld zu reden. Wir hatten neulich in Hamburg bei uns, wir nennen das immer Stammtisch, wenn wir uns treffen, ein Gespräch über Honorare. Und da sagte ein Kollege ganz ehrlich, mir fällt es leichter, über Sex zu reden, als über das, was ich verdiene. Und alle nickten. Und ich glaube, das ist so eine ganz typische Aussage.
Das Stichwort Mythen aufräumen möchte ich nochmal aufgreifen. Hast du schon so ein bisschen gestöbert, ob es da tatsächlich auch Mythen gab, die für dich zerplatzt sind oder so ein paar Aha-Momente bei den Dingen, die dort eingetragen worden sind?
Ja, es gab einen Aha-Moment, wobei man natürlich jetzt noch ein bisschen warten muss. Quasi die Seite füllt sich langsam. Also wie gesagt, es haben fast 600 Journalisten jetzt sich gemeldet, haben Honorare eingetragen bei über 300 Medien. Da kann man sich ja ausrechnen, dass da pro Medium noch nicht unbedingt so viel zusammenkommt. Und das Prinzip, vielleicht nochmal so als Zwischenschritt unserer Seite, ist, wir veröffentlichen erst dann Daten, wenn mindestens 3 Datensätze da sind. Also wenn mindestens Aussagen zu einer Zeitung von 3 Personen kommen, damit das überhaupt eine Art Relevanz hat. Das so einfach als Grundlage. Aber ein Mythos oder eine Überraschung, vielleicht ein bisschen vorsichtiger formuliert, wenn man bei der Süddeutschen Zeitung nachguckt, das ja nun eine Tageszeitung ist, die, glaube ich, auch bei ihren Hörern anerkennendes Kopfnicken verursachen wird, wenn man sagt, ich schreibe für die Süddeutsche Zeitung, die kommt auf einen Stundenlohn von 15,50 Euro.
Das ist nochmal in Relation vielleicht zu anderen gesetzt?
Naja, zum Beispiel die Taz, die ja ganz offen zugibt, dass sie schlecht bezahlt aufgrund ihres ganz anderen Modells und auch ihrer Geschichte, die kommt auf fast 19 Euro und auch die Zeit kommt auf 18,26, also auch knapp unter der Taz. Und das fand ich schon bemerkenswert.
Wenn wir jetzt tatsächlich sagen, okay, Transparenz ist eine gute Sache, Daniel und ich, wir wollen auch einfach mal unser Honorar öffentlich teilen und transparent machen oder auch einfach mal schauen, was der Kollege nebenan so verdient. Wie genau funktioniert jetzt die Website?
Also man trägt seine Daten ein, da kann man, gibt es verschiedene Felder, das ist relativ einfach. Und man kann eben auch auf der rechten Seite erfahren, was Medien zahlen, so heißt der Banner. Da trägt man dann einfach die Zeitung ein, für die man sich interessiert oder das Magazin. Und dann kommt eine Art Datenanalyse, am wichtigsten ist uns der Stundensatz. Also was jemand wirklich pro Stunde verdient, weil das ist letztendlich das, was man an Arbeit auch leistet. Es gibt dann noch quasi zum Vergleich oder begleitend das Zeilenhonorar und es gibt ganz unten, und das ist übrigens sehr spannend, gerade wenn man so ein bisschen neugierig ist und auch so ein bisschen gucken will, gibt es so Art Karten, wie so Karteikarten, die aufploppen, wo Leute Kommentare reinschreiben können. Also da findet man dann Sätze wie schlechtes Honorar, aber tolle Redaktion oder tolles Honorar, aber nervige Redaktion, jetzt das Beispiel. Mhm. So, ne? Das gibt noch mal so ein bisschen da beschreiben die Leute auch, wie sie ihre Arbeit empfinden. Ob es umständlich ist, ob es Rückläufe gibt, also ob der Text nochmal überarbeitet werden muss, ob das Geld pünktlich gezahlt wird, das taucht interessanterweise relativ oft auf. Ja, diese Information erhält man da auch.
Wenn ich jetzt also so eine Honorar-Diskussion vor mir habe, wie nutze ich die Webseite dann am besten?
Also am besten, man stöbert einfach. Man sucht sich irgendwie Zeitungen, die man kennt oder vielleicht auch, wenn man selber Journalist ist, Zeitungen, für die man gearbeitet hat oder, was natürlich auch interessant ist, Zeitungen, für die man arbeiten möchte, wo man dachte, ach Mensch, für die würde ich immer gerne schon mal was machen und kann so erfahren, lohnt das überhaupt noch? Und dann, das ist uns auch ganz wichtig, ist diese Seite eingebettet, auch in quasi so ein Gesamtpaket. Also wir Freischreiber wollen jetzt nicht nur quasi einmal mit diesem Honorar-Tool in die Decke schießen, sondern wir bieten Seminare an zum Verhandeln, denn eine unserer ja, einer unserer Devisen ist, man muss Honorare verhandeln. Man darf nicht sich hinsetzen und nicken, wenn das Gegenüber sagt, das und das gibt es und mehr nicht, sondern man muss verhandeln, sonst kommt man da nicht raus. Und was ganz wichtig ist, wir werden diese Daten, die wir jetzt sammeln, einmal im Jahr in einem sogenannten Datenreport auch analysieren und werden es auch inhaltlich machen, zum Beispiel so eine Frage verfolgen, lohnt Lokaljournalismus oder in welchen Regionen lohnt Lokaljournalismus oder gibt es ein Gefälle zwischen Ost und West? Wie sieht der Magazinmarkt aus? Solche Geschichten werden wir da machen.
Ich bin schon sehr auf den ersten Freischreiber-Report im kommenden Jahr gespannt. Aber mal ehrlich, glauben die Freischreiber, dass so das Wissen einzelner Journalisten wirklich weiterhilft, wenn ich da jetzt so mit einer ich will auch das, was andere haben, Argument weiterkomme? Dass sowas kommt ja in der Regel eher nicht so gut an.
Doch, ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Es ist sehr wichtig, dass man nicht verlegen oder schamerfüllt seinen Kontoauszug wegbucht oder wegheftet und denkt, naja, beim nächsten Mal wird es besser, sondern ich glaube, Journalisten müssen lernen oder es tut ihnen gut, wenn sie sich ganz ehrlich angucken, was verdiene ich mit dem, was ich tue. Denn viele Journalisten sind gut ausgebildet, haben hohe Kompetenzen, bilden sich gut vor, sind gut vernetzt und man muss einfach rauskommen aus so einer Klagewelle oder so einer Klagehaltung, naja, man kann da sowieso nichts ändern und das ist eben so, wie es ist.
Sagt Frank Heil von den Freischreibern und wir nennen auch nochmal die Adresse der Webseite wasjournalistenverdienen.de, vorgestellt hier bei Deutschlandfunk Nova, eine Stunde was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das anzeigenfreie Medienmagazin.
Vom schnöden Zeilengeld, da kommen wir jetzt zum richtig fetten Geld. Das scheinen Influencer auf Instagram und YouTube jedenfalls zu verdienen. Und ich sag nur, Babys Beauty Palace, Mr. Tutorial, gibt's den eigentlich noch? Ist Novaline Love oder Pamela, wie heißt die nochmal? Die kenne ich, das ist ja Reif, ne? Das ist ja schon irgendwie gar nicht mehr so ganz meine Zielgruppe. Beziehungsweise ich nicht die Zielgruppe, deswegen verdiene ich auch so wenig. Unternehmen und Marken jedenfalls, die haben für sich, jedenfalls die für sich entdeckt und ja, wie sich das so in der Branche erzählt wird, da fließt da richtig, richtig gutes Geld. Also ich hätte vielleicht auch mal besser aufpassen sollen in der Schule und auch Influencer werden sollen.
Ja, stattdessen machst du was mit Medien. Naja. Ja. Vor einigen Monaten gab es aber für diese Branche Kritik, weil sie nicht genügend ihre Postings mit Werbung gekennzeichnet haben, diese Influencer. Da gab es zum Teil für sie, aber auch für die Unternehmen Abmahnungen. Es gab auch Urteile oder Ärger mit den Medienwächtern. Die haben da so Rügen ausgesprochen.
Ja, in letzter Zeit, da sind wir dann aber in einem anderen Extrem gelandet. Mhm. Es wird so viel als Werbung gekennzeichnet, wie es nur geht. Also alles quasi, auch wenn gar kein Geld geflossen ist. Und dahinter steckt folgende Frage ja irgendwie, ist das jetzt eigentlich schon Werbung, wenn auf einem Bild eine Tasche zu sehen ist, die Taschenmarke aber gar kein Geld für das Foto bezahlt hat?
Also ich würde erstmal sagen, nein.
Ja, das sagen auch viele Influencer. Ja, sagt aber der Verband Sozialer Wettbewerb, der VSW. Und ein Gericht hat das bestätigt. Und deswegen wird jetzt alles mit dem Hashtag Werbung gekennzeichnet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, kann man so sagen.
Und nicht nur mit Werbung, sondern auch Hashtag Werbung wegen Marketing, Hashtag Werbung wegen Werbung, Hashtag Werbung wegen Verlinkungen. Diese irren und wirren Hashtags sind euch bestimmt auch schon oft aufgefallen. Und eins kann man wirklich sagen, die Verunsicherung, die ist echt groß.
Ja, und wir wollen heute Abend was dagegen tun, gegen diese Verunsicherung. Was ist Werbung? Was ist keine? Was muss gekennzeichnet werden und was nicht? Das weiß Dr. Philipp Lühkhausen. Er ist Medienrechtler bei der Kanzlei Busekist Winter und Partner und heute live bei uns.
Hallo.
Hallo.
Durfte Herr Peller eben den Kanzleinamen nennen oder war das schon Werbung, die wir kennzeichnen müssen?
Er durfte es nennen.
Ah, weil Werbung wegen...
Weil ich kein Geld dafür bekomme.
Achso, weil Werbung wegen guter Kanzlei. Egal.
Aber tatsächlich ist es ja so, die Verunsicherung ist zurzeit sehr groß. Zum Teil hat man das Gefühl, da sind sehr absurde Regeln gerade im Umlauf. Woran liegt das Ganze?
Das ist gar nicht so einfach erklärt. Also, dass die Verunsicherung groß ist, ist tatsächlich zu spüren, ja. es fing eigentlich erstmal damit an, dass ein Influencer-Marketing sich erst einmal entwickelt hat, als es soziale Medien gab und die eine entsprechende Durchsetzung am Markt erlangt haben, haben sich eben die einzelnen Influencer gedacht, das mache ich zu Geld. Und das ist ja auch tatsächlich ziemlich erfolgreich gelaufen. Es wurden dann also Werbeanzeigen als solche in sozialen Medien geteilt, die gar nicht als solche erkennbar waren. Und das geht nicht. Das deutsche Recht sieht vor, dass ein Kennzeichnungsgebot besteht und ein Trennungsgebot. Das heißt also, redaktionelle Inhalte sind von werblichen Inhalten zu trennen, das als allererstes. Und dann muss Werbung als solche auch gekennzeichnet werden. Und das haben die Influencer am Anfang überhaupt gar nicht gemacht. Dann kam das erste Urteil, das sagte, das müsst ihr aber machen. Und dann kamen erste Anzeichen, die gegeben wurden, wie das denn Ganze auch zu machen ist. Ob das reicht, dass ich einen Hashtag mit Ad beispielsweise kennzeichne am Ende des Textes. Da sagt zum Beispiel das Oberlandesgericht Celle, das reicht nicht aus, weil beispielsweise Hashtags überlesen werden können oder sich der Nutzer dagegen entscheiden kann, an den Hashtags weiterzulesen. Das Urteil sagt aber nicht genau, an welcher Stelle und wie denn jetzt überhaupt gekennzeichnet werden sollte. Das ist der erste Punkt der großen Verunsicherung. Und der zweite große Punkt der Verunsicherung ist jetzt eben, was muss ich denn überhaupt kennzeichnen? Eigentlich muss ich erstmal nur einen werblichen Inhalt als solches kennzeichnen, eine Produktplatzierung beispielsweise. Ja, ein klassisches Product Placement. Das passiert ja ganz oft in Beauty Palaces quer durchs Internet, dass einfach mal der neueste Lippenstift ausgetestet wird und dann erklärt wird, wie toll der ist. Wenn es dafür Kohle gab für den Influencer, dann ist das sicherlich eine Werbung, die muss gekennzeichnet werden.
Aber da muss ich mal kurz die Pause-Taste drücken. Ist es nur bei Kohle so oder auch wenn es einen anderen Austausch gibt, wie zum Beispiel, ich bin auf eine Reise mitgenommen worden oder darf am Ende den Lippenstift behalten?
Auch dann gelte dies, ja genau. Das werden dann tatsächlich Vorteile, ja, die das Unternehmen hat, der Werbende, das Unternehmen, was dahinter steht. Wenn das dafür Leistungen austauscht, im Gegenzug dafür, dass ein Produkt irgendwo platziert wird, dann ist das Werbung. Dann ist das ein Product Placement oder ein Sponsoring oder wie man das auch immer nennen mag. Am Ende des Tages ist es Werbung. Und da stellt sich jetzt eben genau die Frage durch das Urteil dieses Landgericht Berlin. Das war der Fall von Kathi Hummels. Die wurde vom Verband Sozialer Wettbewerb abgemahnt, denn sie hatte ein Produkt nach ihrem eigenen Vortrag gekauft, dann dargestellt im Internet und hat dafür gar kein Geld bekommen. Das Gegenteil war der Fall. Sie hat sogar Geld dafür bezahlt. Sie hat aber am Ende das Produkt dieses Herstellers verlinkt. Und da hat das Landgericht Berlin dann tatsächlich gesagt, auch das ist Werbung aus mehreren Gründen. Denn einerseits gibt sie dem Unternehmen werbliche Reichweite und macht sich gleichzeitig damit selber attraktiv als Influencer für weitere Werbepartner, die sie an Land ziehen kann. Oder beispielsweise, um mal ein Werbegesicht zu werden, dann auch abseits der sozialen Medien, in den klassischen Medien. Ich denke ja, Thomas Gottschalk, der die Gummibärchen bewirbt, etc. Also diese Gedanken hat sich das Landgericht Berlin gemacht und hat gesagt, durch die Verlinkung und die unmittelbare Bezugnahme aufs Produkt ist das auch ein werblicher Inhalt.
Okay, erstmal so weit, so gut. Das habe ich jetzt erstmal auf der Sachebene verstanden. Ob ich das so richtig nachvollziehen kann, bin ich mir noch nicht sicher.
Das ist eine zweite Frage.
Wenn du jetzt mal auf dieses Urteil schaust, also viele sind ja tatsächlich verwundert. Kannst du das Gericht beziehungsweise auch dessen Entscheidung verteidigen und nachvollziehen?
Das ist eine schwierige Sache. Am Ende des Tages nicht, nein.
Aber was ist dein Weg dahin zu dieser Entscheidung?
Der Weg dahin ist eigentlich, dass im UWG, dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, steht, dass das eine geschäftliche Handlung sein muss. Da steht überhaupt gar nichts davon, dass das jetzt eine besondere Werbung sein soll. Und wenn man das so streng durchdekliniert, dann kann man durchaus sagen, ja, das ist eine geschäftliche Handlung. Denn ja, in der Tat, sie hat fremden Wettbewerb gefördert, was eine geschäftliche Handlung ist. Sie hat aber auch gleichzeitig ihr eigenes unternehmerisches Fortkommen damit gefördert, nämlich indem sie sich durch dieses Influencer-Marketing weiter bekannt macht. Denn das funktioniert nur über Reichweite und über permanente Medienpenetranz sozusagen.
Aber da fragt man sich ja, warum ist diese Haltung, die man vielleicht so nachvollziehen kann, in dem Bereich gibt, aber in anderen Bereichen ja nicht. Wenn man jetzt mal zum Beispiel auch mal so in den Journalismus geht zum Beispiel, da gibt es ja auch wirklich ehrliche Produktbesprechungen. Da gibt es dann auch Verlinkungen und wird irgendwo darauf hingewiesen. Und ich sag mal so, es gibt ja auch richtige Testhefte, die leben ja auch tatsächlich von den Produkten, die sie besprechen. Das ist dann kein Zufall, dass sie auch dann, sag ich mal, auch davon profitieren, dass sie bekannte Dinge darauf hinweisen. Und da gibt es ja solche Regeln nicht. Das verwundert dann doch.
Ja, in der Tat. Das verwundert durchaus. Wenn wir jetzt Stiftung Warentest beispielsweise mal anschauen, die machen ja nichts anderes. Andererseits haben die objektive Kriterien anhand derer, die getestet haben. Das macht ein Influencer nicht. Der bekommt ein Produkt im Regelfall oder hat irgendeine andere Art des Sponsorings mit einem werbenden Unternehmen und wird dafür bezahlt, dass er Reichweite generiert für das Unternehmen. Ja? Das macht eine Testanstalt beispielsweise nicht. Aber trotzdem gibt es natürlich in Blogs genau dieselben Probleme, wenn dort werblicher Inhalt als solcher überhaupt. Da ist es tatsächlich noch so. Da sind wir auch noch nicht so weit, dass dort eine Abmahnwelle durchgegangen ist durch die Bloglandschaft. Aber wenn man das streng durchdekliniert, ist das auch auf andere Medien auf jeden Fall zu übertragen. Wenn es jetzt sich aber um einen tatsächlich redaktionellen Inhalt handelt, dann sind wir nicht in der Gefahr, dass wir hier in einem werblichen Kontext sind.
Ich finde es ganz interessant auch, wie dann die Influencer-Szene damit umgegangen ist, dass da die unterschiedlichsten Hashtags eingeführt worden sind, um auch das ein bisschen abzugrenzen. Was ist jetzt eigentlich Werbung, weil das ursprünglich richtig Werbung ist oder nur Werbung, weil es Verlinkung ist? Das zeigt ja auch schon ein bisschen, dass das wahrscheinlich für den Betrachter irgendwann auch gar nicht mehr zu unterscheiden ist, was das jetzt für eine Werbung ist.
Richtig, genau. Und das ist meine Kritik an dieser Entscheidung, denn das berücksichtigt sie nicht. Es führt eigentlich das Kennzeichnungsgebot ad absurdum. Denn genau das ist passiert. Es wird alles Mögliche als Werbung gekennzeichnet, was in der Regel überhaupt gar keine Werbung ist. Oder vielleicht man sich trefflich darüber streiten kann, ob es Werbung ist oder nicht. Und dann hat man natürlich das hehre Ziel dieses Trennungsgebotes und des Kennzeichnungsgebotes völlig ad absurdum geführt. Denn man kann eben nicht mehr trennen, was ist jetzt ein werblicher Inhalt und was nicht. Ich wollte aber auch noch mal vorher anführen, das Problem an diesem Urteil, das ist ein tatsächlich sehr weitreichendes, denn das Landgericht Berlin gibt uns eine relativ grobe Richtschnur, aber keine klar zu erkennende Struktur, was denn tatsächlich genau werblicher Inhalt sein könnte. Eine Verlinkung, da kann man tatsächlich drüber streiten. Aber was ist, wenn ein privater Post von einem Urlaubsfoto aus den Malediven geschickt wird? Ja? Dann dient der einem Influencer im Zweifel auch weiterhin, um Reichweite und um Visibilität aufzubauen. Ja? Ist dann mittelbar auch wieder mit einem werblichen Charakter versehen. Und dann stellt sich tatsächlich derzeit die Frage, die ist noch immer unbeantwortet, das hat das LG Berlin auch nicht weiter ausgeführt, ob das dann nicht auch schon wieder mal ein werblicher Inhalt ist, der gekennzeichnet werden müsste.
Hashtag Werbung wegen Existenz. Ja. Das ist ja schon ja. Das ist das andere Ende der Fahnenstange.
Ich frage mich gerade, wenn ich Bock habe, Influencer zu werden und auch einen guten Medienanwalt kenne, beides könnte ja gegeben sein, wenn ich da jetzt von dir mal so einen Crashkurs kriege, wie mache ich es denn jetzt als Influencer richtig?
Ja, den Crashkurs, den kann ich dir eigentlich derzeit gar nicht geben, weil ich es nicht genau weiß, weil die Urteile eben jeweils nur Einzelfälle zu entscheiden hatten und man relativ wenig Anhaltspunkt hat, den man generalisieren kann. Ein Influencer, der jedenfalls wie Kathi Hummels über 50.000 Follower verfügt, da sagt das Gericht, das ist eine Schwelle. Wenn die überschritten ist, dann kann man davon ausgehen, dass das eine unternehmerische Tätigkeit ist. Ja? Das heißt aber nicht, dass ein Influencer, der nur 45.000 Follower hat, das noch nicht ist. Ja? Es geht also quasi nur um diese eine Geschichte. Das heißt, im ersten Schritt muss ich identifizieren, bin ich überhaupt ein Influencer? Komme ich selber zu der Überzeugung, ja, das bin ich, weil ich eine relative Marktdurchsetzung habe und eine gewisse Anzahl an Followern habe, dann muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, was kann ich oder was muss ich jetzt als Werbung kennzeichnen? Und derzeit lautet der Rat der Sicherheit tatsächlich, alles, was ich da treibe, muss ich ordentlich kennzeichnen. Und dann stellt sich die dritte Frage.
Was ist ordentlich kennzeichnen?
Was ist ordentlich kennzeichnen und wie mache ich das? Mhm. Und da kann man jetzt im Moment letzten Endes nur den Rat geben, dass man es nicht, definitiv nicht Hashtag Ad in den Hashtags versteckt. Man liest oft das Hashtag Spon für Sponsoring. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die deutschen Richter das auch nicht verstehen werden, auch wenn die angesprochene Zielgruppe, um die es letzten Endes immer geht, das heißt die klassischen Millennials, die schon was damit anfangen können, dass die dann nicht verstehen, was sich hinter dem Hashtag Spon verbirgt. Ein Hashtag Werbung ist aus meiner Sicht wieder möglich, auch wenn das ORG Celle gesagt hat, naja, in den Hashtags generell eine Kennzeichnung zu verstecken, ist schwierig. Deswegen würde ich tatsächlich so einen Post mit Werbung einleiten.
Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass ja Instagram und Facebook ja auch vorgesehen haben, Partnerschaften mit anderen Unternehmen zu markieren. Also die haben ja richtig da so Vorkehrungen getroffen, weil sie das in anderen Ländern oder vor allen Dingen halt im US-amerikanischen Markt das so gelernt ist. Und die Sache ist nur, das alleine würde ja nach dem deutschen Recht gar nicht ausreichen, weil da nicht der Begriff Werbung prominent mit auftaucht, ne, wenn man das nicht in den eigenen Worten mit einfließen lässt.
Richtig, ob der Begriff Werbung jetzt zwingend notwendig ist oder ob da auch Sponsoring stehen kann. Hm. Meiner Ansicht nach darf da mit Sicherheit auch Sponsoring stehen, denn auch das wird ein angesprochener Verkehrskreis, wie wir Juristen das nennen, auch verstehen. Aber ja, tatsächlich, die verschiedenen sozialen Plattformen gehen dazu über, diese Möglichkeit zu bieten, dass es halt eben eine Kennzeichnung gibt. Wenn da jetzt auch nicht Werbung steht, dann ist es eine Frage des Einzelfalles. Die ist aber leider noch nicht von den Gerichten entschieden, deswegen kann ich dazu sowieso keinen verlässlichen Rat geben. Aber jede Kennzeichnung ist besser als keine Kennzeichnung.
Hm. Ist es auch das, was Influencer falsch machen können, gar nichts zu kennzeichnen?
Ja, das ist der allerschlimmste Fehler. Das sollte man nicht tun. Dafür sind wir mittlerweile zu weit tatsächlich. Ne? Dieses schöne Schlagwort vom Internet als rechtsfreien Raum, was auch hier in der Debatte wieder bemüht wurde, ellenlang. Die Zeiten sind passé. Natürlich werden die beobachtet und da sind eben gerade die Wettbewerbsverbände die ersten Ansprechpartner, die sowas tun.
Ich wollte doch fragen, gelten denn da diese ganzen Ausführungen nur für Influencer oder auch für alle anderen angesprochenen Kreise? Habe ich jetzt gelernt. Nutzer, könnte man vielleicht auch sagen.
Ja, also für alle, die gewerbliche Inhalte produzieren. Ne? Also das könnten genauso gut Foodblogger sein, das können Beautyblogger sein. Das ist jetzt nicht ein Influencer, der über Social-Media-Plattformen und Stories agiert. Ja? Das wären also alle möglichen Arten. Und die Abgrenzung fällt dann, kann dann ja auch durchaus schwierig sein. Denn wie misst du eine Reichweite von einem Blog beispielsweise als abmahnender Wettbewerbsverband?
Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, zum Beispiel so ein ein großer Fußballer zum Beispiel, der sein Geld da auf dem Platz oder auf der Ersatzbank verdient oder in irgendwelchen Werbeverträgen, die sind natürlich auch irgendwie Influencer, auch wenn sie natürlich jetzt auf ihren Kanälen erstmal primär nichts verdienen. Aber wenn sie dann ihren Kumpel verlinken, den Lukas Podolski zum Beispiel, müssen sie dann da eigentlich schon auch Werbung daneben packen? Wahrscheinlich schon eher schon, wenn ich jetzt zugehört habe.
Man kann das ziemlich weit spinnen, ja. Man kann das ziemlich weit spinnen. Aber ich nehme jetzt mal Abstand davon, ein bisschen Panikmache zu betreiben. Denn es geht letzten Endes ja tatsächlich um die Frage jetzt, direktes Product Placement, direkte werbliche Influencer-Geschichten. Natürlich sind das immer Promis oder in vielen Fällen sind es ja einfach Promis, die sich eben auch nochmal ein Zubrot über irgendeinen Sponsoring-Vertrag verdienen und dann halt mal die neuesten Fußballschuhe tragen und das Ganze auch nochmal ziemlich prominent darstellen. Ein Fußballspieler, der sowas tut und das Ganze nicht als Werbung kennzeichnet, der dürfte da tatsächlich eine Rechtsverletzung begangen haben und wäre reif für eine Abmahnung.
Wenn wir in einem Jahr darüber sprechen, gibt es dann mehr Sicherheit? Was könnte da jetzt als nächstes passieren?
Das ist eine gute Frage. Also es werden mit Sicherheit noch das eine oder andere Urteil aufploppen in dem Zusammenhang. Vielleicht wird sich auch mal ein Gericht genötigt sehen und mal einfach ein bisschen weiter auszuführen, wie es denn nach seiner Ansicht möglich wäre, ordnungsgemäß zu kennzeichnen. Das halte ich allerdings für gewagt, die These, denn das machen Richter nur äußerst ungern. Die entscheiden immer nur ihren Einzelfall. Und aus diesem Grunde erwarte ich aber tatsächlich in Zukunft auch noch weitere solcher Fälle, denn die Wettbewerbsverbände werden auch weiter munter Abmahnungen aussprechen gegen Verstöße, die sie feststellen.
Tja.
Oder aus ihrer Sicht feststellen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien.
das nicht kommerzielle Medienmagazin.
Medienrechtler Philipp Lückhausen ist weiter bei uns und von ihm haben wir gerade einen Crashkurs bekommen, wie das jetzt gerade so in sozialen Netzwerken abgeht in Sachen Werbung. Was sollen wir kennzeichnen? Was sollen wir nicht kennzeichnen? Das Landgericht Berlin hatte geurteilt, dass eine Kennzeichnungspflicht auch bei selbst gekauften Produkten unter Umständen gelten kann. Ja, aber was bedeutet das eigentlich für die Medien? Darüber sprechen wir jetzt gleich.
Vorher machen wir aber noch was anderes. Wir wollen nämlich kurz auch über ein Thema sprechen, über das in dieser und in der letzten Woche gesprochen wurde. Mhm. Der Spielzeughersteller Mattel, der hatte nämlich angekündigt, die Traditionsspielemarke Scrabble zu verjüngen und in Buchstaben YOLO umzubenennen. Mhm. Da gab es viel Aufregung im Netz. Medien haben darüber berichtet. Am Ende kam raus, das war nur ein schnöder Werbegag, um viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, das immerhin ist gelungen.
Ja, die einen sagen, was für ein frecher Mediengag. Die anderen sagen, Medien haben sich da frech Werbung unterschieben lassen. Hätten sie mal besser recherchiert. Philipp, wie würdest du so eine Kampagne einordnen? Geschickt gemacht oder juristisch für beide Seiten oder nur eine der Seiten vielleicht heikel?
Spitzenmäßig, kann ich dazu nur sagen. So muss ja eigentlich PR funktionieren, ja. Hm. Die haben sich jetzt natürlich dann tatsächlich die Journalisten vor den Karren gespannt und haben die auf die Autobahn bewegt, ne? Und haben damit natürlich eine riesen Reichweite bekommen. Deswegen ist das eine super Kampagne. Man kann hier eigentlich überhaupt keinen Vorwurf machen, denn das ist eigentlich das, was Werbung leisten soll. Das war tatsächlich ursprünglich mal eine Geschichte, die durchaus einen Informationsgehalt hatte und auch ein öffentliches Berichterstattungsinteresse daran bestand.
Nämlich erstmal Traditionsmarke verändert.
Eine Traditionsmarke ist verändert worden. Raider ist jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Dass Redaktionen darüber berichtet haben, ist natürlich einerseits die Sache, man ist einer Ente aufgesessen. Andererseits war aber es ja tatsächlich eine offizielle Meldung des Unternehmens, als solches halt eben dann auch erkennbar, ja. Und deswegen kann man aber dem werbenden Unternehmen nicht vorwerfen, sich irgendjemanden der Schleichwerbung bedient zu haben, beispielsweise, denn so eine mittelbare Schleichwerbung, es gibt keine Strafbarkeit dafür, die das irgendwie produzieren könnte. Ob das jetzt wettbewerbsrechtlich zu beanstanden ist, da will ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster mitlehnen mit einer klaren Aussage. Aber jedenfalls ist es eine gute Kampagne gewesen und eine Redaktion, die sich jetzt die tatsächlich darauf eingefallen ist, die wird sicherlich keine Schleichwerbung begangen haben, denn die wird ja in der Regel nichts dafür bekommen haben.
Das heißt jetzt, das zeigt aber auch so ein bisschen bei diesem Fall, dass Medien im Umgang mit Marken sich manchmal auch schon ein bisschen aufs dünne Eis begeben können, ne?
Ja, klar. Klar. Also Gefahr besteht natürlich dann immer, aber solange kein Geld fließt im Hintergrund für eine Produktplatzierung, solange ist im redaktionellen Umfeld alles erlaubt.
Bevor wir uns jetzt hier verscrabbeln, lass uns nochmal zum Urteil des Landgerichts Berlin zurückkommen. Ja? Ja. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Jetzt wollen wir ja nochmal schauen auf die Auswirkungen, die dieses Urteil auf Medien hat. Also zum Beispiel die Frage, müssen jetzt Privatsender auch bei jedem Produkttest den Werbejingle quasi akustisch einspielen und müssten wir auch in unserer Sendung auf sämtliche Markennennungen verzichten, weil bei öffentlich-rechtlichen Sendern ja meistens ein Werbeverbot gilt?
Nee, auf keinen Fall. Also eine Markennennung wird ja in aller Regel auch im Rahmen der Berichterstattung stattfinden. Ja? Du würdest dich nicht hinstellen können und eine Stunde lang Marken aufzählen, ohne dass du einen journalistischen Hintergrund in dieser Berichterstattung hast. Ja? Aber du darfst natürlich sagen, wenn du morgens aufgestanden bist, dass du dein Nutella-Brötchen erstmal gefrühstückt hast. Und das kannst du auch sagen, ohne dass du andere Nuss-Nougat-Creme-Marken
hast. Das ist ganz interessant, das ist ja so ein Effekt, den man in vielen Redaktionen oder Fernsehsendungen immer manchmal kennt, dass wenn in irgendeiner Fernsehsendung oder Radiosendung irgendwie ein Markenname fällt, dass dann einer mal erschreckt und sagt, oh, jetzt muss ich auch noch ganz viele andere nennen. Das ist auch so eine Urban Legend?
Das ist eine Urban Legend, ja. Mhm. Das gibt es nicht. Also solange kein Geld geflossen ist, kann da nichts passieren.
Welche Grauzonen gibt es denn für Journalisten, die sie besser meiden sollten im Umgang mit Marken und Werbung?
Geld annehmen und dann in die Gefahr zu geraten, dass man dann tatsächlich sich der Schleichwerbung schuldig macht.
Da muss ich mal ein großes Schild einblenden.
Ja. Ja, okay. Ja, das musste Stefan Raab in seiner Dauerwerbesendung.
Der dann daraus eine Dauerfernsehsendung
gemacht hat. Ja, ganz genau.
Das heißt aber trotzdem, wenn man mal schaut, was wird oft falsch gemacht, wenn ich eben nicht alles gemieden habe?
In welchem Zusammenhang meinst du das?
Ja, von Medien beispielsweise, in der Art und Weise, wie sie auch umgehen.
Ja, da wird, mit da wird oder insbesondere falsch gemacht, dass man einfach viel zu schreckhaft ist.
Okay.
Denn wenn einer Manu Teller sagt, dann fängt er direkt an, fünf andere Marken aufzuzählen. Und das ist nicht notwendig. Ja? Hm. Das ist letzten Endes das, was falsch gemacht wird. Wir sind in Medien seltener in der Gefahr, also jetzt jedenfalls im öffentlichen Rundfunk seltener in der Gefahr, dass dafür Geld geflossen ist.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt auf Instagram und YouTube als Journalist unterwegs bin und meinetwegen auch viele Follower, aber ich eigentlich für mich beanspruche, ein redaktionelles Umfeld zu haben. Muss ich dann auch besser, wenn ich jetzt den Herrn Perler verlinke, da Werbung drüber schreiben oder auch wenn er mir kein Geld dafür gibt, dafür ist er ja viel zu geizig?
Nee, denn das ist ja insbesondere die Kritik an diesem Landgerichts Berlin-Urteil. Es lässt im Moment so viel Unsicherheiten offen, dass man gar nicht sagen kann, was ist jetzt noch mittelbar überhaupt die Förderung fremden Wettbewerbs. Der Herr Perler, der ist ja auch Journalist und der möchte auch gern Reichweite generieren. Und wenn du ihn verlinkst und er dir am Ende auch noch Geld dafür gibt, dann könnte man schon mal überlegen, ist das nicht vielleicht eine Schleichwerbung für den Herrn Perler, wenn da verlinkt
was
wird.
Was ist es dir denn wert, Herr Perler?
Aha. Das kommt drauf an,
Herr Perler, Kontext. Lass
das. Das ist schon wieder dünnes Eis, ja?
Da könnten wir unter Umständen in den Bereich von einem dünnen Eis gehen. Das fängt dann zu knacken. Aber
wenn der nämlich nicht verlinkt, macht der doch was falsch, oder? Wenn ich nur zahle, ja, kann ich eigentlich nichts falsch machen.
Das ist eine qualitative Frage. Aber wenn er dich verlinkt, dann hat er nämlich erstmal alles richtig gemacht, denn er hat soziale Netzwerke so genutzt, wie man sie nutzen soll. Ja, denn die Verlinkung dient ja eben gerade der Systematisierung, der Reichweitenschaffung, aber erst einmal nicht prinzipiell im werblichen Kontext, sondern auch einfach für ganz andere Zwecke, nämlich für euch beiden.
So, wir haben über die Gerichte gesprochen, wir haben über die Influencer gesprochen, wir haben über die Journalisten gesprochen, über Medien gesprochen, über Anwälte haben wir auch gesprochen und mit. Und das die einzige Frage, über die wir noch nicht so gesprochen haben, sind ja die Plattformen an sich. Wäre es nicht eigentlich mal an der Zeit, dass die eigentlich so eine bessere Kennzeichnung von Werbung und Anzeigen ermöglichen müssten? Also müsste man die nicht stärker in die Pflicht nehmen?
Doch, die werden auch in die Pflicht genommen. Auf europäischer Ebene ist derzeit eine Überarbeitung der Richtlinie für audiovisuelle Medien im Gespräch. Der Gesetzgebungsprozess ist auch eigentlich kurz vor dem Abschluss. Damit ist vielleicht noch dieses Jahr, aber spätestens im nächsten Jahr zu rechnen. Und da werden tatsächlich die Plattformbetreiber in die Pflicht genommen, denn auch die werden sozusagen zur Beachtung des Trennungsgebotes herangezogen werden und werden deswegen auch verstärkt ihren Nutzern die Möglichkeit bieten, diese Kennzeichnung vorzunehmen.
Und vielleicht kommt dann wieder etwas Ordnungs in Chaos. Philipp, herzlichen Dank erstmal für die Auskunft und auch ein bisschen das Einordnen von diesem Aufreger. Ich glaube, das hat auf jeden Fall schon mal für Klarheit gesorgt. Und du bleibst gleich noch bei unserem Köpfe-Quiz, ne?
Ja, ich bin Punktrichter.
Oh nein.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Herr Peller.
Ja.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen uns ja steigern mit den Zahlen. Ich bin gespannt, was du so für Fragen für mich mitgemacht hast. Philipp Lückhausen wird uns juristisch auf die Finger schauen.
Okay.
Das ist gut. Er hat schon eine Tabelle gemacht. Fien und Peller. Mhm. Noch stehen überall 0 Punkte.
Ja.
Ich glaube, er hätte auch nur eine Zeile gebraucht. Und zwar nicht mit deinem Namen.
Nur mit Fien.
Wollen wir mal nicht unparteiisch werden hier.
Wer zuletzt lacht.
Ja, das stimmt, Herr Peller.
Ja.
Magst du anfangen?
Ja, ich fange an. Hm? Ich habe gedacht, als ich diese Story gehört habe, hier mit Scrabble und YOLO, da war doch schon mal was. Mhm. Mattel, die haben das doch schon mal so ein PR-Gag genutzt, um groß in die Presse zu kommen. Damals haben sie auch was, das stimmte zwar, aber da habe ich noch mal gedacht, die haben aber eine PR-Abteilung, die machen das gerne so. Damals ging es allerdings um eine, sagen wir mal, Beziehungskrise und Trennung, die sie bekannt gegeben haben. Kannst du dich daran erinnern? 2004 war das.
Ja.
Ja, echt? Kannst du dich daran erinnern?
Weißt du, wer gegen... Ah ja, genau, da habe ich ja schon eine schöne neue Folgefrage.
Ja.
Barbie und Ken.
Ja.
Dass die Geschwister waren.
Nein, Geschwister waren die nicht.
Ach so, dass sie sich getrennt haben.
Ja, dass sie sich getrennt haben. Das wäre ja wirklich schlimm gewesen. Liebe Kinder, es war leider 30 Jahre lang Inzest. Na gut, wird der Punkt gegeben?
Ja, der wird gegeben.
Ganz sicher. Alles klar. Okay.
So, Herr Perlen, nächste Frage ist, die Gründerin von Barbie, die Erfinderin von Barbie, ja. Die wohnt in New York,
ja.
Und zwar in Greenwich Village. Und ihr gegenüber ist ein Haus einer sehr berühmten Sitcom. Gegenüber von ihrem Wohnhaus. Das sieht man immer jedes Mal in der Sitcom eingeblendet und niemand weiß, dass eigentlich auch die Barbie-Erfinderin auf der gleichen Kreuzung wohnt. Welche Sitcom ist das, Herr Pähler?
Ist das How I Met Your Mother?
Nein.
Guck mal, ob jemals aus dem Fenster? Nein.
Da gibt es schon, die Kneipe sieht man manchmal. Ja.
War aber falsch.
Ja, war falsch. Friends wäre es gewesen. Ah. Kein Punkt für dich, Herr Pähler.
Bitte? Ich glaube das ja wohl halt nicht. Ich wollte dich mal fragen. Hier habe ich gesehen, wenn ich das sehe, ist es ja auch immer schon eine große Internetbewegung. Ja, sonst kommt das bei mir ja nicht an. Und da bin ich auf dieses schöne Lieder-Music-Video aus München gestoßen, viraler Hit. Mia Nett heißt das Lied. Schon mehr als 2 Millionen Views für das Lied, was sich ja gegen die AfD wendet. Wie heißt denn eigentlich die Macher dieses viralen Hits, wie man ja so sagt?
Hubert. Wolfgang.
Okay, du weißt es nicht.
Weiß ich nicht.
Es sind die Münchner Künstler mit Herz und sozusagen Frontman Roland. Roland hätte es noch sagen müssen. Hefte heißt er.
Okay, naja, das wusste
hast
ich
du nicht gewusst. Das
muss man auch in meinem Internet.
Ich habe gedacht, wenn das vielleicht ist es aus deinem auch schon seit 3 Jahren wieder raus.
Ja, weil es ja Kurzzeitgedächtnis und so. So, ja. meine dritte Frage an dich ist, so die Erfinderin von Barbie.
Ja.
Ja. Ich weiß ihren Namen nicht. Ich weiß aber, wie ihre Tochter hieß. Und auch.
Die Erfinderin von Barbie oder von Barbie?
Die Tochter von der Erfinderin von Barbie, wie die Tochter hieß.
Hat die einen Sohn und eine Tochter? Mhm. Dann würde ich sie Barbie und Ken nennen.
Richtig.
Ja.
Und weißt du, was das bedeutet?
Punkt für Pähler.
Punkt für mich. Ah.
Ja.
Deswegen und hast du dich vorhin auch vertan.
Inzest.
Und Inzest. Ich mache nochmal zum Ende was ganz ohne Inzest, weil mittlerweile ist die Gruppe dieser Menschen, die in den Medienberufen arbeiten, relativ groß geworden. Es gibt gerade ja eine aktuelle Erhebung von Next Media. Die haben mal ausgezählt, wie viele Medienarbeiter gibt es eigentlich in Deutschland.
Oh.
Du kannst mal schätzen. Also jetzt im Jahr 2000, also quasi im vergangenen Jahr. Oder wie
also Journalismus oder erweitert Medien?
Ja, erweitert. Also in den Medienberufen.
Ich sage 450.000.
Da. Das kann ich dir leider nicht geben, den Punkt. Das sind ziemlich genau 100.000 mehr.
Ah!
Und das Krasse ist
500.000.
Ja, 550.000. Und das heißt, es ist aber innerhalb von einem Jahr um 11% gewachsen. Also das ist gerade ziemlich,
Ja?
Ja, viel mehr geworden.
Das stimmt.
So wie mein Punktekonto.
Ja, ein Punkt für dich. Ich gratuliere dir. War es jetzt eigentlich, du hast einen Punkt, ne?
Fehlt ja, eine du Frage? Hast mir eigentlich noch eine Frage stellen müssen. Kannst du das schnell noch machen?
Eigentlich müsste Serfine noch eine Frage stellen, ja.
Achso, ich muss noch eine Frage stellen. Herr Pähler, wann hören wir uns das nächste Mal wieder?
Ja, nächste Woche Donnerstag um 21 Uhr.
Richtig,
nein,
Punkt.
20 Uhr.
Stimmt, das ist falsch.
Falsch. 0 Punkte. Oh,
so, und wie steht's jetzt?
Unentschieden.
Jeder ein Punkt.
Losen auf hohem Niveau hier.
Danke für den Besuch, Philipp Lüghausen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine mediale Zeit.
Gerne, danke. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.